Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert. Ich grüße dich heute aus Seattle.
Ja, deswegen herzlichen Gruß.
State Washington.
Ich hoffe, na doch, ist sehr früh morgens bei euch. Bei
uns
ist
etwas. Ja, geht aber schon. Ganz zivile Zeit.
Okay.
Halb neun sogar.
Ja, deswegen haben wir ein diffiziles Thema. Also das neue Bündnis zwischen China und Russland als Juniorpartner, das geopolitische Erstarken Indiens und der bevölkerungsreichen Länder des globalen Südens und nicht zuletzt die Krise des politischen, ich sage das politische, nicht des ökonomischen, des politischen Systems in den USA, der ja immer noch dominierenden Führungsmacht des Westens. Das sind drei unstrittige Befunde. Und sind diese Befunde nicht als Merkmale dafür zu werten, dass der Westen bzw. dessen geopolitische Bedeutung ihren Zenit überschritten hat? Oder anders formuliert, teilst du die Ansicht, die hier von vielen vertreten werden, dass das, was wir als westliche Staatengemeinschaft bezeichnen, sich auf einem geopolitischen Abstieg befindet?
Ja, Bert, in einem Sinne, dass damit sich nicht mehr eine Gestaltungs- und Orientierungskraft für den Rest der Welt verbindet. Insofern würde ich sogar zuspitzen und sagen, wir erleben das Ende der europäischen Moderne. Und die europäische Moderne, die vor 200 Jahren einsetzte, einmal.
Und mit USA natürlich umfasste.
Ja, nämlich Einsätze mit der französischen und der danach von amerikanischen Revolution. Und zum anderen mit der industriellen Revolution und dem Aufbruch in eine Welt, in der Bevölkerungswachstum mit Einkommenswachstum pro Kopf auf einmal möglich wurde.
Was ja neu war.
Was damals neu war und was ganz neue Horizonte ermittelte. Und wir haben erlebt, wie im 19. Jahrhundert dieser Westen in vielerlei Form prägend für die Welt war. Ob es die Metropolen des Westens waren, die den Standard für den Rest der Welt gaben, ob es die Telekommunikationsmöglichkeiten waren mit dem Überseekabel Ende des 19. Jahrhunderts, schon erste Echtzeit-Informationsmöglichkeiten. Aber es war dieser transatlantische Westen, der der Welt die Taktung vorgegeben hat, im Guten wie im Schlechten. Denn auch die Kriege, der Erste und der Zweite
geführt.
Weltkrieg, waren europäische Kriege. Und wenn man jetzt den Blick nach vorne wendet, und das ist das Szenario, was du aufgefaltet hast, macht das ja deutlich, dann werden wir feststellen müssen, dass diese europäische Moderne zu Ende geht. Andere, wie der globale Süden, haben ganz eigene Vorstellungen, fühlen sich auch eigentlich in den letzten 200 Jahren eher schlecht behandelt, was man vielfach auch so beschreiben kann für die Kolonialzeiten. Dann haben wir China. Und dann haben wir aber in Europa gelegentlich nicht wahrgenommen, erst als ein Trump Präsident war, der das einfach in einer etwas ungepflegten Art vorgetragen hat, ein Pivot to Asia. Das war schon unter Obama.
Den hat Obama ja ausgerufen, nicht?
Genau.
Und seitdem wird der Sand ins Getriebe des freien Welthandels gestreut.
So ist es. Das ist keine Erfindung von Trump. Das ist eigentlich aus der Obama-Administration und damit auch ein völliger Bruch zur Politik beispielsweise des demokratischen Vorgängerpräsidenten Bill Clinton, der ja ein Freihandelspräsident geworden war mit dem Ende der Uruguay-Runde. Und hier in Seattle ist das auch spürbar. Hier sind Fragen des Indo-Pazifik natürlich dominant. Man ist hier in einer Situation, wo man nach China schaut und wo man auch versucht, in all diesen Themen sich neu aufzustellen und wieder, und das nehmen wir auch, glaube ich, nicht so ganz wahr, Allianzen zu schmieden, die bei uns nur in kleinen Fußnoten in den Medien auftauchen. Also beispielsweise das Camp David-Treffen am 18. August diesen Jahres zwischen USA, Japan und Südkorea. Ein ganz wichtiger Schritt, weil Japan und Südkorea, wie wir wissen, erhebliche historische Konflikte haben, müssen wir nicht aufmalen.
Die alten Wunden des Zweiten
Weltkriegs.
Aber
die werden überwunden. Die werden überwunden. Das heißt, das, was du mit dem China-USA-Konflikt angesprochen hast, hat hier eine prägende Kraft, nicht nur in dem Sinne, dass China der Stärkste ist, wir haben ja vielfach über die Schwächen auch Chinas schon gesprochen, sondern dass sie einfach neue Strukturen ergeben und da ist Europa nicht der Mittelpunkt.
Richtig, also das geopolitische Zentrum verschiebt sich weg von Europa in den pazifischen Bereich. Das wird man sagen. Da spielt perspektivisch die Musik, aber bedeutet das denn auch gleichzeitig, dass das, was wir als europäische Werte bezeichnen, die ja die alte Welt doch wesentlich geprägt haben, ja, dass die auch an Bedeutung verlieren?
Das würde ich nicht so sagen. Und es ist auch gestern in der spannenden Panel-Diskussion, die wir hier mit Vertretern der Washington State University hatten und anderen über Fragen des Konflikts, des Systemkonflikts zwischen dem Westen, dann immer doch noch der transatlantische Westen und China, was da relevant ist. Und ich habe dann auch darauf hingewiesen, die Feststellung, dass Kapitalismus auch in einer politischen Ordnung wie der chinesischen, einer zentral gesteuerten, diktatorisch geprägten, wenig auf Freiheit setzenden Ordnung funktioniert, ist ja für uns eigentlich ein Problem. Wir deutsche Ökonomen gehen davon aus, dass Demokratie, Marktwirtschaft zusammengehören, Zivilgesellschaft.
Was wir gelernt haben, dass es nicht stimmen muss.
Ja, die Frage ist, auf welchem Zeithorizont, wie nachhaltig man oder wie man Nachhaltigkeit in diesem Kontext sieht. Und dann entstand in der Tat eine Diskussion, dass die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, ja, das ist genau die Frage, wofür stehen wir eigentlich, für welche Werte? Und dann deine Frage, Bernd, die westlichen Werte sind es dann aber weiterhin. Es ist die Frage der Vorherrschaft des Rechts gegenüber der Macht, die Verlässlichkeit des Rechtssystems, die Souveränität des Volkes, Pressefreiheit und ähnliche Dinge. Und dann kam sehr schnell auch eine Diskussion auf, zu sagen, wir haben daher aber hier auch große Probleme. Du hast es auch eingangs gesagt, die Dysfunktionalität des politischen Systems in Washington ist eine große Bürde, denn die USA haben ja einen großen Vorteil. Sie haben nicht die demografische Alterung in der Schärfe vor sich wie Europa und China, bei weitem nicht, aber sie finden im Grunde konfrontiert mit einer demografischen Segregation in den Regionen.
Sie haben ein vormodernes politisches System. Wir wollen Demokratie, aber nicht so wirklich.
Und am Ende lebt es aber davon, dass es ja ein Zwei-Parteien-System ist, so wie es konstruiert ist, dass eine dritte Kraft sowieso nicht zum Tragen kommt, dass aber diese beiden Parteien schon ein gemeinsames Verständnis von den Regeln und Verfahren haben. Und das scheint ja nicht mehr der Fall zu sein. Das hat sich geändert seit der Clinton-Regierung. Das waren die ersten Wellen. Das hat enorme Auswirkungen gehabt durch die Tea Party unter Obama, die an jeder Ecke blockiert haben. Mitch McConnell, ein verheerender Minderheits- und Mehrheitsführer dann später im Senat, wo man sich fragt, was ist eigentlich das gemeinsame Ziel? Was sind eigentlich die gemeinsamen Werte? Und das ist auch letztlich die große Bürde, die wir sehen müssen. Wie findet diese Transformation statt, diese Ordnung, wenn USA die Führung nicht übernimmt?
Ja, gut.
Wenn sie nicht mehr haben will.
Ja.
Wenn also wie ein Trump wieder sagt, make America great again, und der Rest interessiert mich nicht. Ja. Und das Gegenmodell ist Biden, der versucht, alle Allianzen, die es irgendwie gibt, wieder zu rekonstruieren und zu stabilisieren.
Wenn gleicher wirtschaftspolitisch im gleichen Fahrwasser schwimmt wie Trump, da müssen wir uns einig drüber sein.
Da sind wir uns einig, aber Bert, wenn du dir mal anschaust, was der Inflation Reduction Act mittlerweile hier ausgelöst hat, ich habe mir die Zahlen angeschaut, die realen Investitionen in der Industrie sind etwa doppelt so hoch im aktuellen Rand mit 200 Milliarden US-Dollar als im langfristigen Trend, wo sie bei 100 Milliarden gelegen haben in entsprechenden Zeiträumen. Also das ist schon interessant, da ist schon ein Hebel in Gang gekommen. Und ich würde mal die These wagen, dass wirtschaftshistorisch in 50 Jahren rückwärts betrachtet die Biden-Administration als die bewertet wird, die am tiefsten die Wirtschaftsstruktur der USA modernisiert hat.
Aber
also ich weiß nicht, ob du dem folgen würdest, aber doch einen erheblichen Impact hat.
Ja.
Wenn nicht gerade ab 2024 wieder Trump alles zurückdreht oder wer auch immer.
Das glaube ich nicht, er das zurückdrehen wird. Diesen Teil wird er ja aber zweifellos mitnehmen. Aber auch Biden wird nicht zum regelgebundenen Außenwirtschaft zurückkehren.
Nein.
Das heißt, das ist ein protektionistisches Konzept und das kann natürlich wirken. Aber ich will eigentlich auf etwas anderes hinweisen. Haben wir nicht auch gewisse Auflösungstendenzen auf der europäischen Seite? Das heißt, wenn man sich die EU heute anguckt, ist sie doch weit weniger, in Anführungsstrichen, modern oder demokratisch, als sie beispielsweise vor 10 oder 15 Jahren war. Wir brauchen doch nur mal auf Ungarn oder auf Polen zu schauen. Mhm. Da haben wir auch doch eine gewisse Auflösungstendenz. Das heißt, dass alle EU-Staaten das, was wir als europäische Werte bezeichnen, annehmen. Das sehe ich definitiv nicht. Und was die Türkei angeht, die ist ja seit ewigen Jahren ein Beitrittskandidat und einer der frühesten NATO-Partner. Mhm. Aber dieses Land ist auf dem Weg dabei, von einem laizistischen Staat wiederum zu einem religiös geprägten Staat zu werden.
Ja, das und das 100 Jahre nach der Staatsgründung unter Atatürk. Genau. Und ich meine, man kann das zuspitzen, was du sagst, ne? Die Türkei ist gleichsam Mitglied wie Nichtmitglied der NATO. Ja. Immer wenn es passt, ist sie Mitglied der NATO. Ansonsten macht sie, was sie will. Ja. Und so ein bisschen spiegelt sich das auch in Ungarn. In Polen haben wir jetzt ja nun Parlamentswahlen gehabt und es ist interessant zu sehen,
dass hat wieder große Chancen.
Und zwar mit einer historisch hohen Wahlbeteiligung, 75% Wahlbeteiligung. Mhm. Die jungen Menschen sind zum Wahlbürger und sagen, es hat einen Sinn. Man kann dieser PiS-Partei sich entgegenstellen. Wir müssen, glaube ich, einfach lernen, dass dieses Europa immer das bleibt, was es konstitutiv ist, ein Club unberechenbarer Demokratien. Mhm. Das hat manchmal solche Prägungen wie in Polen, kommt jetzt vermutlich wieder zurück, wird uns das Geschäft leichter machen, zeigt aber auch, dass wenn du auf Ungarn schaust oder nimm mal die Perspektive Serbien, wo jetzt ein Putin-Freund oder, wie man das nennen will, in der politischen Verantwortung steht. Und wo aber Herr Orban, wenn man sich das in Ungarn anschaut, ja eine schwierige Rolle eigentlich hat. Das Land ist immer zu klein mit seinen 9 Millionen, um irgendetwas eigenständig zu bewirken. Also muss er kräftiger auftreten.
Aber er ist stark genug, die EU zu blockieren.
Ja, da wird man einfach um ihn herum arbeiten. Das wird auch fiskalpolitisch so sein, indem man sagt, man kann sich nicht von denen blockieren lassen. Sondern man wird schauen, dass wir die Dinge dann unabhängig auf den Weg bringen. Wir werden die Rechtsstaatlichkeit uns nicht abkaufen lassen können. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Also wenn wir das anfangen, Rechtsstaatlichkeit abzukaufen durch irgendwelche willfährigen Dinge an anderer Stelle, dann ist Europa in der Tat am Ende und der Kern muss bleiben. Wir müssen wahrscheinlich ernsthafter sagen, es gibt in Europa mehr verschiedene Geschwindigkeiten. Da gibt es eine Militärkooperation, da gibt es eine Infrastrukturkooperation, da gibt es eine, die mehr in den politischen wertebasierten Bereich sich findet. Und das muss man ehrlicherweise auch mal versuchen zu gestalten. Die Idee eines europäischen Bundesstaates halte ich für noch nicht mal historisch begründbar und auch nicht als Vision. Das heißt, deine Frage war ja in diesem ganzen Konzert sich verschiebender weltwirtschaftlicher Gleich- und Ungleichgewichte und Zentren, wird Europa, sagen wir mal, es wird schon attraktiv sein. Man kann hier gut leben. Menschen wollen eigentlich nach Europa. Sie wollen nicht nach China, sie wollen in die USA und nach Europa. Das ist ja auch auffällig. Aber die politische Gestaltungsmacht wird es alleine nie haben können, in einem überschaubaren Maße. Also ist die Frage, was passiert, wenn die USA den Pivot to Asia weitergehen?
Ja.
Und ein Punkt, den man noch ergänzen muss, Bernd, das Bevölkerungsmittelpunkt in den USA. Also da der Punkt, den das Bureau of Census bekannt gibt, von dem aus in kürzester Distanz alle Amerikaner erreichbar wären, ist seit 200 Jahren von Nordwesten nach Südosten gewandert. Der ist heute schon sehr viel näher am Pazifik als am Atlantik.
Ja.
Das heißt, unsere Vorstellung.
Und die Weißen sind ja mittlerweile in anderen Minderheiten.
Ohnehin. Ja, also wir haben einen völlig kulturellen Wandel, soziodemografischen Wandel in den USA, der sich auch regional nochmal äußert in dieser anderen Schwerpunktsicht und Perspektive, dass die dann über den Pazifik geht. Und wir müssen schauen, wie wir dann mit den USA dabei sind. Denn wir haben ja keine eigenen Interessen im Pazifik. Es gibt zwar eine Indo-Pazifik-Strategie der deutschen Außenpolitik noch aus der letzten Bundesregierung, aber das muss auch kohärent sein und das müssen wir auch mit den amerikanischen Partnern
aber
machen.
Aber wir sind uns einig, das, was wir als die Allianz des Westens mal bezeichnet haben, ist dabei, ich sag's brutal, am Zerbröseln.
Ja, das Interessante ist, Bernd, die ist gleichermaßen am Zerbröseln wie noch einmal zu einer letzten großen Kraftanstrengung aufgerufen, nämlich im Krieg der Russen gegen die Ukraine zu unterstützen. Die USA, die als sich noch einmal manifestiert haben als faktisch europäisch handelnde Nation. Man wird sehen, wie das jetzt im Senat aussieht, ob die Mittel zu kriegen sind. Gleichermaßen ist der transatlantische Westen in besonderer Weise Partner für Israel. Und auch da sehen wir ja, wie es auch Europa schon differenziert. Also du hast recht, es ist am Zerbröseln und gleichermaßen ist der Druck am größten, nochmal die Kräfte zu bündeln.
Auf der anderen Seite ist der real existierende Gegner natürlich auch am Zerbröseln. Machen wir uns doch nichts vor. Das heißt, der globale Süden ist doch kein homogener Block. Indien ist doch kein, sagen wir mal, homogenes Land, welches eine, sagen wir mal, geopolitische Führerschaft in der Lage ist. Mhm. Und Russland und China haben ihre massiven Probleme. Die goldenen Zeiten Chinas sind vorbei. Das heißt, der in Anführungsstriche real existierenden Systemgegner oder die real existierenden Systemgegner sind auch alles andere als homogene Blöcke. Das heißt, wir haben jetzt zwei Lager, die aber beide in sich nicht gefestigt sind.
Und das spricht ja auch gegen eine Schwarz-Weiß-Betrachtung. Richtig. So richtig es ist, dass sich die Konflikte verschieben. Aber was du andeutest, heißt ja, Es wird auch immer Changierungen geben, es wird immer Verschiebungen geben in Grautönen, wo die einen mal dabei sind, die anderen mal da. Es gibt Zweckbündnisse unterschiedlicher Art. Wir haben ja hier schon mal mit unseren Hörern oder für unsere Hörer darüber diskutiert, was die BRICS-Erweiterung mit Blick auch auf die Währungswelt bedeutet und dass trotzdem der Dollar nicht in Frage gestellt ist, weil das bis einfach eine lang, ganz lange Geschichte ist.
Man wird es versuchen, aber es wird immer
scheitern. Man sieht halt, wie alles verschiebt. Nimm mal Argentinien, nicht? Katastrophale Wirtschaftslage, galoppierende Inflation, massive Verschuldung. Einer der größten Kreditgeber ist auf einmal China, wenn man genau hinschaut. Ja. Und da entstehen Abhängigkeiten quer durch die Struktur. Und wenn man mal einen anderen Indikator nimmt, das Abstimmungsverhalten des globalen Südens ist ja auch nicht konsistent, sondern es sind immer Interessenlagen. Aber in einem Punkt, glaube ich, sind Sie sich einig, Bert, dass Sie nicht einfach mehr gegenschreiben, was europäische Interessen sind, Nein. Dass die auch für Sie relevant sind, dass ein europäischer Konflikt für Sie eine Stellungnahme abverlangt, wie wir das so selbstverständlich unterstellen, dass dieser Krieg, dieser völkerrechtswidrige Krieg der Russen gegen die Ukraine das abverlangt. Das machen die nicht mit.
Richtig.
Und da sagen die, was ist ja euer Konflikt? Ihr habt euch für unsere auch nicht gekümmert, beziehungsweise in der eigenen Form.
Da sehe ich sogar noch eine Second-Best-Lösung drin. Aber was wir konstatieren müssen, aus der bipolaren Welt, wie wir sie vor 30 Jahren hatten, wird eine multipolare Welt. Und es wird furchtbar schwierig, sagen wir mal, große zentrale Lösungen qua Allianzen zu finden. Das heißt, auch die Wirtschaftspolitik ist jetzt sehr viel heterogener. Die wirtschaftspolitischen Paradigmen werden sehr viel differenzierter sein. Es gibt nicht nur zwei Sichten, sondern es gibt viele Sichten. Und das macht es natürlich für eine letztlich national oder zumindest multinational bestimmte Politik sehr viel schwieriger, sie durchzusetzen.
Ja, und die Frage ist, was können unter einer solchen multipolaren Struktur noch akzeptierte Mindeststandards sein? Und die wird man ja mal herausfiltern müssen. Können wir uns nicht doch irgendwie einigen, beispielsweise auf Regeln in der WTO? In den Vereinten Nationen ist ja interessant zu beobachten, dass der Sicherheitsrat sich eigentlich nur noch blockiert durch Veto. Und die viel stärkere Gruppe oder die viel stärkere Institution die Vollversammlung ist. Da kann man sagen, das entspricht ja eigentlich auch einem Erwachsenwert, dass nicht mehr der kleine Gruppe des Sicherheitsrates 1945, nicht wahr, aus einer Kriegssituation die Sieger zusammengebracht haben, da die großen Entscheidungen trifft, sondern dass es, weil die sich blockieren, in der Vollversammlung stattfindet. Die Frage ist am Ende, welche Interessen kommen zusammen? Und nochmal der Blick hier auf den Indo-Pazifik-Gericht, das ist auch schon interessant zu sehen, wie die Philippinen, wie Australien, Neuseeland, Indonesien, aber auch Vietnam von den USA angesprochen werden. Auch etwas, was bei uns unter der Wahrnehmungsschwelle vielfach läuft, weil die Amerikaner, das ist, glaube ich, der große Unterschied Biden zu Trump, einfach wissen, wenn sie überhaupt strukturbildende Wirkung haben wollen, wenn sie Sicherheit schaffen wollen in großen Räumen, dann müssen sie Allianzen schmieden. Dann ist genau das falsch. Also Trump hat ja ein Trümmerfeld der Außenpolitik hinterlassen. Und das, glaube ich, ist, was Biden macht, sehr klug. Ich würde dann die These ergänzen von vorhin zu sagen, ist einmal der Inflation Reduction, also die wirtschaftsstrukturellen Wirkungen, die seine Politik entfaltet, Chips Act und ähnliches, Rescue Plan for America. Und auf der anderen Seite die politischen Strategien über Allianzen zu gehen. Das ist hier eben, da ist sehr viel mehr hier in Bewegung im indopazifischen Raum, trotz dass TPP nicht mehr diese Variante hat oder diese Bedeutung hat. Und da, glaube ich, müssen wir auch eine Rolle finden. Die Sicherheitsstrategie der Bundesregierung haben wir mal angesprochen. Aber da liegen natürlich Aufgaben, uns in Europa kräftemäßig zu bündeln. Und dann sind wir wieder bei der europäischen Voraussetzung.
Kräfte politisch bündeln müssen, da ich nämlich, jetzt bin ich wieder der Pessimist, nicht mehr auf die Ordnungsmacht Amerika setze. Ich glaube, dieses Land ist perspektivisch, sagen wir mal, kaum in der Lage, als Master of the Universe aufzutreten. Das Land ist zu zerrissen und zu zentral. Also als Ordnungsmacht, die es bis vor kurzem noch war, wird in der längeren Frist werden die USA ausfallen.
Ja, man kann allerdings einen Punkt nehmen, wo sie nicht zerstritten sind. Und das zeigt sich wirklich bipartisan, das bindet Republikaner wie Demokraten ganz eindeutig zusammen, und das ist die Anti-China-Haltung. Das heißt, der China als den Hauptgegner zu sehen, daraufhin alle politischen Strukturen zu entwickeln, ist nicht letztlich im parteipolitischen Streit in Washington. Und das ist der Punkt, über den die USA am Ende noch Wirksamkeit entfalten können, wenn sie es klug machen.
Einen gemeinsamen Gegner zu haben, der einen zusammenschmiedet. Also es gab
aber
schon
wenn
mal
man
bessere,
ja fragt,
eine bessere Basis.
Das ist sicher richtig, aber wenn es eine solche Interessenkollision an dem Punkt gibt, wird man die auch nutzen, weil irgendwie müssen ja diese beiden Parteien auch noch Handlungsspielräume entwickeln. Und die Frage ist, welchen Wege geht man dazu? Da würde es sich dann unterscheiden. Aber wenn man eine global prägende Kraft der USA noch erwarten will in der nächsten Zeit, dann ist es genau dieses Thema. Man hat ja auch gesehen, dass China wieder reagiert.
Ja,
dieser Tage kam die Meldung, dass der eingestellte Militärdialog, den es ja permanent gegeben hat,
reaktiviert wird.
Und den haben die Chinesen ja unterbrochen, nachdem Nancy Pelosi in Taiwan zu Besuch war. Dass jetzt sichtbar wird, da wird man sich drauf einlassen. Und das ist ja eigentlich die spannende Frage am Ende nochmal, Bert. Du hast für die USA richtig diese skeptische Position beschrieben. Also wie ist das politische System handlungsfähig? Wie kommen die überhaupt zu Linien und welche Mittel werden für was mobilisiert? Und welche Minimalposition löst dann so eine Übersteigerung ja auch vielleicht aus im Konflikt mit China? Aber das ist ja in China nicht anders. Wir haben die Strukturprobleme Chinas schon mal diskutiert. Die Demografie, die Fehlallokation von Kapital. Also all das, was man an politischen Missstimmigkeiten haben kann. Und die Frage ist ja, was ist denn da die Reaktion der Chinesen drauf? Gehen sie damit in dem Sinne um, dass sie versuchen, es zu gestalten, also die demografischen Folgen dieser Alterung, die wirtschaftlichen Folgen dieser demografischen Veränderung aufzufangen? Oder führt das eher zu einer stärkeren Repression, führt es eher zu einer stärkeren militärischen Wendung nach außen? Die Militäraktivitäten nehmen ja auch zu mit Auslandsniederlassungen, hätte ich beinahe gesagt, also Standorten. So, und das sind ja für beide großen Player in diesem Konflikt offene Perspektiven. Man kann sagen, irgendwie der Druck, den der eine macht, wird von dem anderen durch Druck beantwortet oder wie jetzt, man geht doch mal wieder in den Militärdialog hinein und versucht Schlimmeres zu verhindern.
Ja, das ist zwischen China und USA.
Haben wir natürlich eine Risikokulisse.
Und da kommt die Initiative aber von China. Aber ich sehe, und da bin ich jetzt noch mal pessimistisch, dass die politische Handlungsfähigkeit gerade in geopolitischen Fragen der USA schrumpfen wird. Auf der einen Seite haben wir eine sich radikalisierende republikanische Partei, auf der anderen Seite haben wir einen, ich sag's mal vorsichtig formuliert, sehr alten und ich hoffe weisen Präsidenten. Aber
und das Alter soll ja ganz interessant
das
sein.
Alter, das chronologische Alter muss nicht interessant sein, aber doch bestimmte, sagen wir mal, Fähigkeiten. Und da sehe ich ein Risiko für. Herr Biden ist ein alter Mann.
Und es gibt auch keine Perspektive, wer da wirklich nachfolgt. Das haben wir auch schon mal im Blick genommen.
Kamala Harris als Vizepräsidentin ist ein Ausfall. So wie wir uns vorstellen.
Es gibt keinen Gouverneur, auch der Gouverneur Newsom aus Kalifornien nicht, der hier diese Rolle spielen könnte, der da hineinwächst. Also das wird überhaupt die große Frage sein. Wir haben nächstes Jahr die Wahlen. Vermutlich wird es auch Biden hinauslaufen, weil die Demokraten keinen anderen haben. Bei den Republikanern wird man sehen, ob Trump nicht doch noch vors
Gefängnis
kommt oder was auch immer.
Aber bis dahin ist er von den Gerichten kleingeschreddert worden. Das heißt, der beste Partner von Biden ist die Justiz derzeit in den USA.
So, und dann ist die Frage, welcher von den anderen Typen da zum Tragen kommt. Keiner von denen hat bisher eine global politische Perspektive formuliert, welche Rolle Amerika in dieser Welt haben soll. Und das ist natürlich für uns in Europa von größter Bewandtnis und heißt eigentlich, dass wir uns umso besser aufstellen müssen, wie in Deutschland, aber wir in Europa. Das müssen wir so oder so tun. Also der Glaube irgendwie, es wird schon gut gehen, wenn der Biden nochmal wiedergewählt wird, ist ein sehr kurztragender Glaube.
Das halte ich sogar falsch. Und das wäre eigentlich meine letzte Frage gewesen. Da in meinem Verständnis Amerika nicht führerlos wird, aber von einem schwachen Führer geprägt sein wird, erwächst daraus nicht eine größere, sagen wir mal, geopolitische Verantwortung für Europa?
Ja, aber wer soll hier die führende Figur sein? Macron
irre sich
dann auch
können.
Durch diese Welt.
Hätte es aber werden können.
Die Briten spielen überhaupt gar keine Rolle, aufgrund der Schwäche auch ihrer Regierung und der konservativen Partei. Die deutsche Außenpolitik ist auf Abwägen unterwegs, einer moralischen Vorhaltungsstrategie allen anderen gegenüber. Und das ist übrigens das Schlimmste, wenn man auch so mit den Anrainerstaaten, wenn man weiter runtergeht, Lateinamerika, Südamerika, sagen, Mercosur, ne? Wenn wir es nicht schaffen, dass wir letztendlich noch Mercosur jetzt abzuschließen. Und das ist ja, wenn Lula sagt, das muss jetzt gemacht werden, noch vor dem zweiten Wahl in Argentinien, haben wir einen Zeitdruck. Und wenn das an irgendwelchen französischen Bauern scheitert oder an irgendwelchen Leuten in Deutschland, dann wird Europa diese lange arbeiten müssen überhaupt noch ernst genommen werden. Der Rest der Welt guckt sich an, wie Europa mit den Mercosur-Staaten dieses Freihandelsabkommen aushandelt. Und wir machen wahrscheinlich, wenn wir es nicht jetzt hinkriegen, wir haben die Chance, Anfang Dezember kommt Lula nach Deutschland, das dicht zu machen, dann wäre das ein gutes Signal. Dann würde man erkennen, Europa ist doch handlungsfähig in international, bietet anderen faire Deals an. Aber ich habe ein bisschen die Sorge, dass die Dummheit doch überwiegt.
Ja, aber Fakt ist, und das wäre vielleicht ein gutes Schlusswort, Europa wird, wenngleich es so schwach ist, technologisch rückständig, aufgrund der personalpolitischen Situation in den USA eine größere geopolitische Verantwortung übernehmen müssen, als Sie jetzt glauben.
Dann muss man es aber auch wollen.
Dankeschön.
Ich danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global. Und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.